Er ist Landesvorsitzender der FDP in Sachsen-Anhalt und will nun in den Bundestag einziehen. Veit Wolpert kandidiert für die FDP im Wahlkreis Anhalt. Damit herzlich willkommen zum Wahlspezial. Ich bin Matthias Marx. Neben mir begrüße ich Veit Wolpert. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Lassen Sie uns erstmal schauen, was Sie so machen, wenn Sie keine Politik machen.
Dann arbeite ich als Rechtsanwalt in meiner Kanzlei in Bitterfeld.
Was gibt es denn über Sie und Ihre Familie zu erzählen?
Ich bin verheiratet, habe einen Sohn, der 4 Jahre alt ist und ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Die Familie macht sehr großen Spaß.
Na gut, in der Kanzlei hat man ja sicherlich gut zu tun. Warum der Weg in der Politik?
Das ist Anfang der 90er Jahre, als ich nach Bitterfeld gekommen bin, 91, 92 passiert. Da war ich schon FDP-Mitglied und bin da so integriert worden in Bitterfeld und irgendwie bin ich von einem Amt ins andere gekommen und dann war ich eben in der Politik angekommen.
Böse Zungen behaupten ja, die FDP, das ist so eine Partei, die braucht eigentlich keiner mehr. Sie sehen das sicherlich ein bisschen anders. Wofür steht denn die FDP heutzutage? Was ist denn so typisch liberal?
Also ich denke mal, das sagt das Wort schon, wir stehen für die Freiheit und zwar erstrangig dafür. Also wenn es Zweifel gibt, entscheiden wir uns für die Freiheit. Dass die Menschen das Gefühl haben, man braucht so eine Partei nicht mehr, mag richtig sein, solange die Menschen nämlich Freiheit haben, vermissen sie sie nicht. Ich glaube, man sieht es sehr gut im arabischen Raum gerade, wie schwer Menschen um Freiheit ringen müssen. Wenn man sie dann hat, dann gilt sie plötzlich als selbstverständlich. Schaut man aber in die Wirklichkeit, braucht man die FDP sehr, weil es nämlich Freiheit nicht umsonst gibt. Sie werden sehen, alle Möglichkeiten werden eingeschränkt. Ich sage mal die Themen Datenschutz, aber ich sage auch das ganz normale Leben. Versuchen Sie mal heutzutage ein Jahr ohne eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, durch das Leben zu gehen. Sie werden sehen, Sie schaffen es nicht. Und das, glaube ich, ist auch ein Freiheitsthema. Da können Sie durchaus dafür kämpfen, dass der Staat hier sich etwas zurücknimmt und unsere Bürger nicht dauernd kriminalisiert.
Gut, dann schauen wir mal, wofür Sie konkret kämpfen. Thema Arbeitsmarktpolitik. Was halten Sie denn von Mindestlohn?
Ich halte von Mindestvergütung sehr viel. Ich halte allerdings nichts von einem Mindestlohn, der gesetzlich und flächendeckend bestimmt ist. Das hat damit zu tun, dass ich der Überzeugung bin, dass Mindestlöhne zwischen den Tarifvertragsparteien, also Arbeitgebern und Gewerkschaften, ausgehandelt werden sollen, weil die davon was verstehen. Wenn Politiker Mindestlöhne festsetzen, sind sie erstens mal nicht die, die originär zuständig sind und zweitens laufen sie auch immer Gefahr, Politikversprechen mit dem Lohn zu verbinden. Ich kann mir vorstellen, dass man sich dann, wie es jetzt schon passiert, beim Mindestlohn vor Wahlkämpfen überbietet, von 7,50 Euro bis zu 10 Euro ist alles geboten. Das halte ich für völlig ungut, das ist nicht angemessen. Es sollen die Leute entscheiden, die davon was verstehen. Regional unterschiedlich muss das sein und branchenbezogen und das können die Menschen vor Ort wesentlich besser.
Was möchten Sie denn gegen den Fachkräftemangel unternehmen?
Das ist eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist. Das hat einmal zu tun mit unserem demografischen Wandel, dass wir einfach weniger Menschen sind oder weniger Menschen werden. Und zum anderen auch, dass in manchen Berufen die Attraktivität nicht hoch genug ist. Dann gibt es noch die Spezifika, dass manche Regionen nicht attraktiv genug sind. Das betrifft jetzt nicht nur den Osten Deutschlands, das sind auch andere strukturschwache Regionen in der Eifel oder im Bayerischen Wald oder ähnlichen Regionen haben sie das ausgeprägter. Es geht also darum, die Attraktivität des Berufes und des Standortes zu erhöhen und das ist eine allumfassende Aufgabe und wird nicht mit einfachen Worten und einfachen Taten erledigt sein.
Haben Sie Ideen, wie Sie da hinkommen können?
Natürlich. Es geht über die gute Bezahlung, es geht über die Standortfaktoren von Kindergärten bis Erreichbarkeit der Schule. All das, was familienfreundlich ist, dass man das integrieren kann, dort, wo die Menschen sich wohlfühlen, da sind sie gerne und da nehmen sie dann auch die Arbeit an, die vorhanden ist.
Das Thema Hartz IV, manch einer sagt ja, es kann schön wenig. Andere sagen wiederum, das ist schon wieder so viel, dass die Menschen, die arbeitslos sind, keine Motivation mehr haben, sich einen Job zu suchen. Wie sehen Sie das?
Das ist ein ständiges Ringen zwischen diesen beiden Argumenten. Wir sind der festen Überzeugung, dass man niemanden alleine lassen darf und diejenigen, die nicht können oder unverschuldet in solche Situationen gekommen sind, denen muss geholfen werden. Wir sagen natürlich auch klar, es gibt ein Recht auf Faulheit, aber es gibt kein Recht darauf, dass Faulheit bezahlt wird. Hartz-IV-Leute sind nicht faul, das muss man ganz klar sagen. Das sind Menschen, die danach streben, in Lohn und Brot zu kommen und denen wird ein Mindestmaß gegeben, um diese Zeit zu überleben. Die Frage ist, Wenn wir zum Beispiel mal festlegen würden, dass 500 Euro pro Person die richtige Größe wäre, dann müssen Sie sich überlegen, was das für eine vierköpfige Familie bedeutet. Das sind 2000 Euro netto plus Krankenversicherung plus Mietzuschuss plus Heizungszuschuss. Das muss ein Alleinverdienender 4300 Euro brutto nach Hause bringen. Und da kriegen Sie ein Problem mit dem Lohnabstandsgebot. Es soll sich ja für denjenigen, der arbeiten geht, noch lohnen. Und dazwischen liegt die Wahrheit und da wird man immer wieder neu kämpfen und neu justieren müssen.
Das nächste Feld lautet Sozial- und Familienpolitik. Das Betreuungsgeld war ja sehr umstritten, ist nun beschlossen worden und hinterher habe ich den Eindruck, will es keiner so richtig gewesen sein und keiner so richtig haben. Was denken Sie denn darüber?
Also es ist kein Geheimnis, dass die FDP kein Freund des Betreuungsgeldes war und dem im Bundestag nur zugestimmt hat, weil man in einen Koalitionsvertrag steckt, dem man ursprünglich mal zugestimmt hat und dann gilt eben, dass auch Verträge einzuhalten sind. Es ist auch die Wahrheit, dass die FDP nicht 50% im Bundestag hat und deswegen das allein entscheiden kann. Also ist das eben wie üblich in der Politik ein Kompromiss geworden. Das Betreuungsgeld ist meines Erachtens genau das, was es ist. Es ist eine Möglichkeit für einige wenige, die diese Variante nutzen könnten. Und jetzt stellt man fest, es ist der Bedarf gar nicht so hoch, wie Herr Seehofer glaubte, darstellen zu müssen, selbst in seinem eigenen Land in Bayern nicht. Ich denke mal, es ist ein Flop und der wird sich dann auch irgendwann erledigt haben.
Wie finden Sie denn das Bildungs- und Teilhabepaket?
Das finde ich von der Idee her einen richtigen Ansatz. Man sollte natürlich versuchen, wenn man versucht, Geldmittel an diejenigen zu bringen, die es bedürfen oder die Bedarf dafür haben, auch zu schützen. Das heißt also, dass man sagt, dass Kinder davon Nutzung haben, wenn sie nachweisen, dass sie die tatsächlich auch für diese Zwecke nutzen, für die es gedacht ist. Das Problem ist, dass man, wenn man das so tief durchsteuern will, das doch ziemlich große bürokratische Hürden hat und viele davor zurückscheuen, weil es einfach zu kompliziert ist zu handhaben. Ich höre die Zahlen, dass es immer besser wird und dass es immer mehr genutzt wird. Ja, traue der Statistik, die du selbst gefälscht hast, am ehesten, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass es so gut angenommen wird, wie man uns glauben machen will. Und ich glaube auch, das Instrument ist so noch nicht ausgereift. Und in manchen Dingen ist es einfach zu wenig Geld. Also für einen Musikunterricht reicht das eben nicht aus.
Dann kommen wir zur Rentenproblematik. Diejenigen, die für die Rente aufkommen müssen, das werden immer weniger. Die Rentner werden immer mehr von der Zahl her. Und seit, ja nicht nur Jahren, seit Jahrzehnten mittlerweile wird ja auch diskutiert, die Angleichung zwischen Ost und West. Was muss da passieren aus Ihrer Sicht?
Also wir müssen unser Rentensystem umstellen. Das hat ja seinerzeit noch Herr von Bismarck eingeführt. Damals stand fest, es gab immer mehr Kinder und es gab immer ein Bevölkerungswachstum, sodass man also davon ausgehen konnte, dass das Sozialsystem oder das Solidarsystem immer auf breiten Schultern steht. Das ist ja nun inzwischen durch den demografischen Wandel anders geworden. Das Rentensystem wäre schon viel früher zusammengebrochen, hätten wir nicht eine Produktivitätssteigerung gehabt. Dass also diejenigen, die Renten erwirtschaften müssen, auch höhere Löhne bekommen für die gleiche Stundenarbeitszeit. Aber das ist auch endlich, das kann man absehen. Das heißt, man wird dieses System umstellen müssen und entweder mit Teilvorfinanzierung aus privater Hand, sprich jeder sorgt für sich selbst ein Stück vor, oder insgesamt über ein kapitaldeckendes System nachzudenken, ist, glaube ich, lohnenswert. Das hat nichts mit der Problematik zu tun, dass Ost- und Westgrenzen angeglichen werden sollen. Das hatten ja alle Parteien auf den Fahnen stehen und alle Parteien haben noch kein Konzept gefunden, wie das wirklich funktioniert. Das liegt eigentlich im Detail. Im Osten wurde länger gearbeitet, insbesondere von den Frauen wurde wesentlich länger gearbeitet als von den Frauen im Westen. Dafür waren die Löhne im Westen höher als im Osten. Und diese Unterschiede anzugleichen, hat man versucht, auf verschiedene Faktoren zu machen. Gleichsetzen kann man es nicht. Es ist eben nicht gleich entstanden. Die Beitragszahlungen sind nicht gleich gewesen. Es anzunähern hat seine verfassungsrechtlichen Tücken. Und genau darin liegt wohl offensichtlich die Schwierigkeit, dass man den goldenen Weg noch nicht gefunden hat. Es sind alle Parteien gewillt und ich hoffe, dass wir das in der nächsten Legislaturperiode endlich hinkriegen. Dabei ist nur noch ein Thema wichtig. Es gibt eine Gruppe von Rentnerinnen, die ein Sonderproblem sind. Das sind die Frauen, die zu DDR-Zeiten geschieden wurden, ohne dass dort ein Vermögensausgleich stattgefunden hat, beziehungsweise ein Vorsorgeausgleich stattgefunden hat. Und die fallen durch den Rost. Man hat immer gesagt, das löst man mit diesem allgemeinen Angleichungsproblem und seit 20 Jahren löst man es eben nicht. Und ich denke, man sollte auf alle Fälle versuchen, wenn das eine Problem zu schwierig ist zu lösen, dieses Problem jetzt endlich zu lösen, weil die Damen warten schon sehr lange.
Nächstes Thema Wirtschaft und Tourismus. Wir haben jetzt hier die B6N vor der Haustür und viele sagen, toll, super Sache, aber als Autobahn wäre uns die lieber. Was denken Sie denn? Bringt so eine Aufstufung was?
Also ich kann es nur aus einer Sicht mal erklären, wenn Sie in ein Navigationssystem im Auto schauen und versuchen, einen Weg zu finden, irgendwo hinzufahren, dann erscheint die B6N nicht, weil sie keine Autobahn ist. Und man glaubt, dort wäre also die völlige Diaspora verkehrstechnisch. Das bringt in der Gesamtschau, und so denken Logistiker einfach, grundsätzlich erstmal den Irrtum, dass dort eine Verkehrsanbindung nicht im ausreichenden Maße da ist und die Infrastruktur nicht für eine Ansiedlung ausreicht. Das stört einen Wirtschaftspolitiker natürlich, deswegen hofft er, dass eine Autobahnaufstufung dieses ändern würde, weil bei Investitionsentscheidungen macht das einen großen Sinn. Und es wäre natürlich auch richtig, wir haben sie ja da. Rechtlich ist es natürlich sehr schwierig, das umzusetzen, weil die Vorschriften hinsichtlich der Straßenbautechnik Bundesgesetze sind, die nicht wegen einer Straße geändert werden. Und deswegen denke ich mal, wird es nicht so schnell kommen, so wünschenswert es auch ist. Bei den Touristen, die schauen nicht zwingend darauf, ob alles eine Autobahn ist. Wenn denen klar ist, die erkundigen sich ja über die Region, wo sie hinfahren wollen, und da erkennen sie, dass da eine vierspurige Fahrbahn ist. Und ich glaube, bei denen ist es nicht ganz so schlimm. Und viele denken ja auch, der Weg ist das Ziel bei Tourismus. Und durch Sachsen-Anhalt zu fahren, lohnt sich ja auch, wenn man die Landstraße nimmt.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, um die Wirtschaft in Ihrem Wahlkreis anzukurbeln?
Also ich denke, der Schlüssel allen Wirtschaftens ist die Bildung. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Menschen, die bei uns sind, erstens mal bei uns bleiben. Und wir müssen ihnen die Ausbildung geben, dass sie die Jobs annehmen können, dass sie ihre Lebensträume erfüllen können. Das heißt im Klartext, gut ausgebildete Leute bekommen auch gute Löhne, und wer gute Löhne bezahlt bekommt, der traut sich auch eine Familie zu gründen und andere Risiken einzugehen, die das Leben mit sich bringt. Und vor diesem Hintergrund ist also die Ausbildung der Schlüssel zu allem. Das andere ist der Ausbau der Infrastruktur. Wir haben schon eine sehr gute, aber die B6N gehört dazu, also die Fertigstellung bis zur A9 auf alle Fälle und eventuell die Weiterführung weiter nach Osten. Das, denke ich mal, ist eine wichtige Maßnahme. Und ansonsten müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr Marketing machen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass unser Wahlkreis und Sachsen-Anhalt deutlich unterschätzt wird. Und wir kommen weltweit leider im Moment nur mit Hochwassermeldungen in den Nachrichten. Es wäre schön, wenn man mit anderen Erfolgen käme, dass wir eben ein besonders gutes Industriegebiet sein können, dass wir gute Leute haben, dass wir gute Infrastruktur haben, dass es lohnenswert ist, hier zu leben, dass es Spaß macht, hier zu leben. Das sind die Dinge, die die Menschen woanders gar nicht mal so glauben. Vielleicht sagen wir es einfach nicht laut genug.
Thema Gesundheitspolitik. Was wollen Sie denn machen gegen den Fachärztemangel und was wollen Sie denn dagegen tun, dass die Wege zum Facharzt immer länger werden?
Also das Letztere ist meines Erachtens leichter zu steuern. Es ist also zumindest im Wahlkreis bei uns in Bitterfeld, in dem Teil des Wahlkreises, erkennbar. Bitterfeld-Wolfen ist zusammengeschmiedet mit Dessau. Wenn Sie nun ein Facharzt sind, der sich niederlässt, überlegen Sie sich, wo gehen Sie hin? Und Sie werden natürlich immer den Standort Dessau wählen und Sie kriegen dort eine Zulassung, solange in dem Raum Bitterfeld-Wolfen eben noch frei ist. Und mit dem Effekt haben Sie eine Konzentration der Fachärzte im Oberzentrum und eine Ausdehnung im ländlichen Raum mit der Notwendigkeit, dass zum Facharzt eben weitergefahren werden muss. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ein wirkliches Recht darauf, sagen wir mal im Umkreis von einer Viertelstunde einen jeglichen Facharzt vorhalten zu müssen, kann man nicht gewährleisten, das geht nicht, das wird man nicht schaffen. In ländlichen Gebieten wie den Flämig oder so wird man es überhaupt nicht schaffen. Da wird man wohl zugeben müssen, dass sich aufs Mittelzentrum Zerbst konzentrieren wird. Vor dem Hintergrund ist es also relativ schwierig zu garantieren, dass die Wege zum Facharzt kurz bleiben. Das ist letztendlich auch eine Entscheidung der Ärzte selbst, die das Risiko tragen, eine Praxis zu betreiben. Und die schauen sich das so an, dass es für sie sich lohnt. Und das ist etwas schwierig. Der Facharztmangel selbst insgesamt, denke ich mal, hat natürlich etwas mit Geld zu tun. Dass die nicht mehr zugelassen werden, glaube ich, hat etwas damit zu tun. Und zum anderen schaffen wir es in Deutschland nicht, attraktiv genug zu sein für unsere Ärzte. Wir bilden sehr viele aus, aber viele gehen eben ins Ausland, weil es dort attraktiver ist, oder gehen gleich in andere Zweige, zum Beispiel in die Pharmaindustrie, weil sie dort das Doppelte bekommen, als wenn sie auf dem Land eine Praxis aufmachen. Das sind Dinge, die wir allerdings nicht mit der Politik wirklich bewältigen können. Sie können nicht gegen solche Marktstrukturen ankämpfen. Wenn jemand das Doppelte bietet, werden sie die Menschen nicht dazu bringen, aufs Land zu ziehen. Sie müssen, glaube ich, mehr damit werben, was für Vorteile das Land bringt. Und da muss ich sagen, Land hat etwas, was Stadt nicht hat. Raum. Und Raum ist Luxus. Und das zu genießen und auszuformen, das ist etwas, was manche Menschen vielleicht nicht so erkennen. Also ich sage immer, wenn Freunde von mir sagen, wieso wohnst du in der Nähe von Bitterfeld und nicht in München? München hat eine so tolle Oper und hat so viele Möglichkeiten. Und ich sage immer, bei mir zu Hause wird mein Junge beim Fußballspielen auf der Straße nicht überfahren. In München schon. Wenn ich in die Oper will, kann ich nach Leipzig, Dessau oder Halle fahren und fahre genauso lange wie jemand aus der Vorstadt in München, bis er im Zentrum ist. Ich habe allerdings einen Garten, der sehr groß ist, und da müsste ich in München wahrscheinlich ein Leben lang sparen, um mir den leisten zu können. Das heißt, ich habe wesentlich mehr Lebensqualität als ein Städter, und dafür stehe ich auch. Ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, der sich für die Stadt entschieden hat. Nur 5 Minuten in ein Lokal zu laufen, ist auch was Schönes. Aber es hat eben Vor- und Nachteile und in beiden Seiten, und man muss das vielleicht etwas deutlicher machen, wie schön auch Landleben sein kann, dann macht auch ein Arzt auch eher eine Praxis auf dem Land auf.
Danke bis hierhin. Veit Wolpert ist zu Gast im Wahlspezial bei Radio HBW. Er ist der Direktkandidat der FDP im Wahlkreis Anhalt. Wir hören uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Das Wahlspezial bei Radio HBW geht weiter. Veit Wolpert ist zu Gast. Er tritt zur Bundestagswahl als Direktkandidat für die FDP im Wahlkreis Anhalt an. Wir kommen zum Themenfeld Umweltpolitik. Das Hochwasser hat im Juni auch Ihren Wahlkreis hart getroffen. Was sollte an den Flüssen in den nächsten Jahren passieren, damit den Anwohnern solche Schäden erspart bleiben?
Ich glaube, man sollte hier schon deutlich sehen, dass wir noch nicht am Ende sind von dem, was man nach dem letzten Hochwasser angefangen hat. Also wenn man erkennt, dass in Sachsen-Anhalt 5% der Deiche in Ordnung waren 2002 und jetzt sind es 50%, muss man zugeben, es ist schon was passiert. Ich habe mal die Zahlen verglichen. In Sachsen wurden in den letzten 10 Jahren 70 Millionen für den Deichbau verwendet, in Sachsen-Anhalt 200 Millionen. Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Wir haben mit Sicherheit da schon Anstrengungen gehabt. Deichbau ist nicht alles. Man muss auch Deichrückverlegungen einplanen. Man muss den Flüssen auch wieder Raum geben, sich ausbreiten zu können. Man muss also gewisse Vorhalteräume schaffen. Man muss den Leuten auch sagen, so schön es ist, nah am Wasser zu bauen, umso gefährlich ist es eben auch. Und vielleicht auch dann zurückhalten mit nah am Wasser gelegenen Baugebieten, die man ausweist. Ich denke mal aber, man sollte jetzt zunächst versuchen, die Bereiche fertig zu schützen, die am ehesten betroffen sind. Das ist bei uns der Raum Jesnitz, der eben noch nicht fertig war. Alle neuen Dämme haben dort gehalten, die alten nicht. Und es geht natürlich auch in dem Bereich Elbe-Saale darum, dass diese Dämme instand gesetzt werden. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Hochwasser nicht wieder die Situation haben, dass alle Pegel aller Flüsse gleichzeitig ankommen. Das ist ja auch ein eher einmaliges Ergebnis. Ich bin erstaunt, dass die Dämme überhaupt so lange gehalten haben bei dieser Belastung, weil darauf waren die eigentlich gar nicht ausgedacht. Also ich denke mal, da wird noch viel zu tun sein.
Klimawandel. Glauben Sie, wir haben da einen großen Einfluss drauf? Sollte da noch mehr passieren? Passiert da schon genug?
Ich glaube, es ist ziemlich egal, welchen Einfluss wir haben. Wenn man nichts tut, passiert nichts. Ich habe schon immer das Motto gehabt, ich rege mich auf und ich handle, egal welch großes Rad ich bewegen kann. Wenn man nämlich nichts tut, hat man schon verloren. Dass wir einen Klimawandel haben, glaube ich, ist nicht zu bestreiten, und dass der Auswirkungen hat, die nicht nur positiv sind, sondern eher negativ für uns sind, glaube ich auch. Und von daher lohnt sich jede Anstrengung, und wenn sie noch so klein ist, ich denke mal, es wird ein langer Prozess sein. Menschen reagieren eben erst, wenn es weh tut und nicht schon vorausschauend, und ich glaube, wir müssen ja die ganze Welt überzeugen. Wenn wir alleine etwas tun, wird es nicht ausreichen, aber wenn wir nichts tun, dann wird keiner damit anfangen. Also es ist, wenn wir schon die Einsicht haben, dann sollten wir nach unseren Einsichten auch handeln, und dafür stehe ich.
Sollten wir die Atomkraftwerke weiter am Netz lassen? Sollten wir vielleicht sogar neue bauen, oder sollten wir doch mehr auf Wind und Wasser setzen und auf Sonne?
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben uns für eine Energiewende entschieden. Das war schmerzhaft, und dann sollte man auch bei diesen Entscheidungen mal bleiben. Also ein ewiges Hin und Her, davon halte ich gar nichts. Ich glaube, wir müssen allerdings auch ehrlicherweise diskutieren. Sowohl die Atomkraftwerke haben Nebenkosten, die bisher nie mitberechnet worden sind, in den Strompreis, die allerdings alle treffen und von allen bezahlt werden müssen. Und auch die Energiewende hat es in sich. Die ist nicht umsonst zu haben, sondern die wird teuer sein. Und das wird aber anders als bei den Atomkraftwerken diesmal im Strompreis zu sehen sein. Das wird keine Begeisterungsstürme hervorrufen, aber ich halte es für den richtigen Schritt. Wenn man das kann, wenn das technisch möglich ist, dann sollte man es auch tun, weil es ist genau das, was wir vorher beim Klimawandel besprochen haben. Wenn wir nicht anfangen, wer dann?
Was halten Sie denn von den Umweltzonen in Halle und in Magdeburg? Ist das nur Geldschneiderei oder ist das schon sinnvoll, was da passiert?
Das ist mit Sicherheit nicht sinnvoll und das ist auch völlig unnötig. Gerade in Halle muss man sagen, Halle hat es sehr geschickt verstanden, seinen gesamten Durchgangsverkehr auf zwei große Achsen zu konzentrieren und aus der Stadt herauszuhalten. Und genau da, wo die beiden Achsen sich treffen, stellt man eine Messstation auf und diese Messwerte sollen dann für die ganze Stadt gelten. Das ist schon der erste Unsinn, der passiert. Der zweite Unsinn ist, dass diese Umweltzonen in dem Maße, wie man erhofft hat, überhaupt nicht greifen. Da gibt es genügend Untersuchungen dazu. Das heißt, das Ziel, das man verfolgt, erreicht man damit nicht, nachweislich nicht, aber man bringt die Leute dazu, viel Geld zu bezahlen zu müssen. Und insbesondere der Mittelstand ist davon getroffen. Jeder kleine Malermeister, der in der Stadt ist, muss nun plötzlich seinen Fuhrpark umstellen oder eben eine teure Ausnahmegenehmigung kaufen. Und das halte ich für eine unnötige Belastung, für ein Ziel, das nicht erreicht werden kann. Und das Letzte ist, die EU-Richtlinie schreibt überhaupt nicht vor, dass Halle und Magdeburg das tun müssen. Das ist für Metropolen gedacht und für Großstädte. Und die fangen bei mir eben nicht bei 200.000 an, sondern bei mindestens 500.000 bis 1 Million. Das wäre überhaupt nicht zwingend notwendig gewesen. Ich halte es für eine unsinnige Maßnahme.
Was halten Sie denn von der Liberalisierung des Wassermarktes und des Strommarktes?
Also die Liberalisierung des Strommarktes, glaube ich, ist eine gute Idee gewesen und sie funktioniert noch nicht ganz in der Umsetzung, geht aber in die richtige Richtung. Beim Wasser ist es auch so, dass dort mit vielen Ängsten gearbeitet wird. Ich glaube, niemand hat ein Problem, ein Mineralwasser im Supermarkt zu kaufen, auch wenn das nicht staatlich hergestellt worden ist. Da hat jeder das Vertrauen, dass ein Privater Wasser herstellen kann. Wenn es aus der Leitung kommt, dann soll es plötzlich kein Privater mehr machen, weil der das nicht kann. Das finde ich etwas merkwürdig, diese Einstellung. Ich habe aber ein Problem mit den Netzen. Das ist genauso wie bei der Bahn. Ich kann nur da sinnvoll privatisieren, wo ich in einen Markt hinein privatisiere. Und bei den Trinkwassernetzen wie bei den Schienennetzen wird es nicht so sein, dass es jemanden gibt, der ein zweites Netz baut. Also eine zweite Schiene daneben baut, nur weil er ein Konkurrenzunternehmen hat oder eine zweite Trinkwasserleitung baut. Und wenn ich dann eine Privatisierung habe, was die Netze betrifft, habe ich dort automatisch einen Monopolisten. Und das, glaube ich, ist dann keine sinnvolle Privatisierung, denn Monopolisten nehmen entweder zu viel Geld oder sie vernachlässigen das Netz. In England hat man das gesehen, da war am Schluss das ganze Schienennetz marode. Mit einem maroden Trinkwassernetz kann man natürlich keine Versorgung gestalten. Deswegen bin ich der Meinung, wer das Wasser produziert, ist mir ziemlich wurscht, aber die Netze, die müssten staatlich überwacht bleiben.
Thema Bildungspolitik. Sollte dann Bildung Ländersache bleiben?
Das ist ein altes Thema. Ich glaube, wir sind föderalistisch aufgebaut und das hat einen geschichtlichen Hintergrund, der nicht erst in der Nachkriegszeit beginnt, sondern schon im Ansatz des seinerzeit Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation gestanden ist. Schon da ist die Diversifizierung und Subsidiarisierung der Macht geschehen, Städterechte und Ähnliches in kleine Grafschaften, Königen. Das ist geschichtlich gewachsen. Es hat den Nachteil, dass man in der Bildungspolitik teilweise ein Hü und Hott erlebt in den Ländern. In Sachsen-Anhalt haben wir das ganz schlimm gemacht. Also es gibt da einen Jahrgang, der gleichzeitig für der Förderstufe in Umstellung in den 12 Jahre Abiturjahrgang gekommen ist. Denen haben wir Schlimmes angetan. Das ist etwas, was Politik nicht tun sollte. Auf der anderen Seite haben sie einen Wettbewerb unter den Ländern, der auch Gutes hervorbringt, denn nämlich die verschiedenen Modelle zeigen ihren verschiedenen Erfolg und man kann sich danach richten. Ich hätte nichts dagegen, dass man ein Zentralabitur einführt, dass man eine zentrale Bildungspolitik macht, wenn Sie mir garantieren, dass die nicht von den Sozialdemokraten oder Grünen beherrscht wird. Und da Sie mir das nicht garantieren können, bin ich dafür, dass Länder das machen.
Wie denken Sie über die Schulschließungen im ländlichen Raum? Sollte man zusehen, dass die Schulen auf dem Land gerade erhalten bleiben?
Also weitgehend sollte man das versuchen. Ich bin der festen Meinung, dass eine Schule einen Ort lebenswerter macht, dass das ein Dorf wesentlich attraktiver macht. Und zum anderen sind diese Slogans wie kurze Beine, kurze Wege auch nicht von ungefähr gekommen. Man kann also einen 6-7-Jährigen nicht zum Fahrschüler machen, der am Tag 2 Stunden unterwegs ist. Das, denke ich mal, ist eine ungute Sache. Auf der anderen Seite haben Sie das Problem, dass Sie sinnvolle pädagogische Konzepte nur mit einer Mindestmaß an Schülern da umsetzen können. Und da werden Sie einfach einen Zwang bekommen. In manchen Gegenden wird es nicht mehr funktionieren. Die Möglichkeit, mit Zwergschulen auszuhelfen, dürfte gering sein. Also ich denke mal, eine Grundschule sollte mindestens 60 Schüler haben. Und wenn man das sich an diesem Maß misst, dann wird man wohl nicht umhin können, dass in manch einer Gegend eine Schule geschlossen werden muss. Aber ich denke mal, so wie es jetzt gemacht wird, dass man also an die 80 Grundschulen im Land schließt, ist weit übertrieben, muss in dem Maße auch nicht sein und steht auch diametral gegenüber dem Versprechen, das die SPD gemacht hat, wir streichen nicht eine Schule, sondern alle. Wenn es so gemeint war, wie es jetzt gelebt wird, dann ist das ja eine Drohung gewesen.
Was halten Sie denn von Gemeinschaftsschulen? Sollten die Kinder so lange wie möglich gemeinsam lernen oder sollten sie sich so früh wie möglich orientieren?
Ich bin nicht der Auffassung, dass eine Gemeinschaftsschule letztlich etwas bringt. Das liegt da an einer Grundüberlegung, die da etwas vermischt wird. Das längere gemeinsame Lernen sind einige der Meinung, dass das den Kindern wesentlich besser tut, wie auch manche der Meinung sind, dass man den Leistungsdruck nicht so erhöhen sollte oder gerade das Sitzenbleiben abschaffen sollte. Die vergessen auch immer, dass zwar ein Leistungsdruck auch etwas Negatives sein kann, aber dass Erfolg auch etwas sehr, sehr Positives sein kann. Und wenn Sie Kinder haben, die nicht mehr das Erfolgserlebnis haben, dass sie gut sind, dann nehmen Sie ihnen auch ein Stück Lebensqualität. Ich bin nicht für Gemeinschaftsschulen. Ich bin der Meinung, dass man das getrennte Schulsystem erhalten sollte. Man sollte allerdings es nicht so einfach stur durchziehen, wie es bisher passiert ist. Man muss die Durchgängigkeit erhöhen. Das heißt, es muss also auch Durchlässe geben und die sind im Moment nicht ausreichend gegeben. Und daran gilt es zu arbeiten. Ist aber ein reines Landesthema, hat im Bundestagswahlkampf leider jetzt noch nichts zu tun.
Es geht ja auch darum, Ihre Meinung abzuklopfen. Wie finden Sie dann die Inklusion, also die Eingliederung von Förderschülern zum Beispiel?
Das funktioniert teilweise und teilweise nicht. Wie immer gibt es da kein Schwarz-Weiß. Es ist eine Idee gewesen, die über die Vereinten Nationen bis hinunter zu uns jetzt angekommen ist, dass man sagt, also dass man diesen Kindern die Chance geben muss, unter ganz normal gewachsenen Kindern aufzuwachsen und auch zu lernen. Und das gibt auch höhere Erfolge und das ist auch richtig. Das Problem ist, dass man ja nicht nur rein lernbehinderte Kinder hat, sondern man hat ja auch Kinder mit multiplen Beeinträchtigungen, Spastiker, Autisten und Ähnliches. Und die zu integrieren, das funktioniert eben nicht, das muss man auch zugeben. Dafür haben wir weder die Masse an Personal noch die Qualität im Personal. Aber ich glaube, manche Dinge gehen auch nicht, die kann man nicht erzwingen. Und da fehlt dann plötzlich das Instrument oder würde fehlen der Förderschule, wo man sich speziell darum kümmern kann, was dann in einer integrierten Grundschule dann nicht mehr funktionieren kann, weil man eben auch noch die gesunden Kinder, in Anführungszeichen gesund, hat, die man ja auch fördern muss. Und denke mal, da bleibt vieles auf der Strecke und man läuft Gefahr, dass man die Qualität dann bei dem einen oder anderen eben nicht in dem Maße bringt, wie es bisher möglich war. Deswegen ist es ein schwieriges Thema, wo noch viel gearbeitet werden muss, aber die Grundidee halte ich für richtig.
Den demografischen Wandel haben wir vorhin schon kurz angerissen. Ist denn der ländliche Raum aus Ihrer Sicht zu halten oder müssen wir uns in 10, 20, 30 Jahren von kleineren Orten verabschieden?
Ich glaube, ich habe vorher schon deutlich gemacht, wie toll ich den ländlichen Raum finde und wie lebenswert ich ihn finde. Ich bin fest davon überzeugt, dass es da auch noch mehr Anhänger gibt, die den ländlichen Raum schätzen. Der ländliche Raum hat im Wesentlichen das Problem, dass er nicht alles vor Ort verfügbar hat und deswegen eine hohe Mobilität von den Menschen verlangt, die im ländlichen Raum leben. Er hat aber eben den Vorteil auf der anderen Seite, dass die Menschen dort ein wunderschönes Leben leben können in Raum und in Ruhe. Ich glaube, es wird dafür immer Anhänger geben. Die Problematik wird eher darin liegen, dass sich die Konzentration der Arbeit auf die Städte nicht aufhalten lässt und damit wird man wohl mehr und mehr zur Arbeit hinziehen. Es wird einen Trend geben, ganz aufgegeben wird der ländliche Raum nicht, aber er wird unter Umständen geschwächt.
Das ist ja die Frage, ob wir uns den ländlichen Raum noch leisten können.
Im Moment sind 80% der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt im ländlichen Raum. Ich glaube, das sollten wir uns leisten.
Brauchen wir ein Bundesland Mitteldeutschland? Sollten Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammengefasst werden? Was glauben Sie?
Das halte ich für sinnvoll. Ich glaube nicht, dass man mit unter 2 Millionen ein eigenes Land wirklich sinnvoll verwalten kann. Man merkt es, glaube ich, auch in allen Strukturen. Man kann natürlich mit einer höheren Quantität auch eine höhere Auswahl treffen und hat dann auch letztlich eine bessere Qualität. Ich kenne die Diskussion zur Verkleinerung des Landtages in Sachsen-Anhalt, so nach dem Motto, wir haben weniger Menschen, brauchen wir auch einen kleineren Landtag. Und das ist so nicht ganz richtig, weil die Aufgaben nicht kleiner werden, nur weil weniger Leute da sind. Sie müssen ja auch, wenn Sie eine 5%-Klausel haben, den Parteien, die dann mit 4, 5 Menschen im Landtag sitzen, die Möglichkeit geben, ordentlich arbeiten zu können. Die müssen ja dieselbe Arbeit machen wie eine große Fraktion mit 40. Wenn es dann nur noch 3 sind, die da drin sind, dann werden sie kaum noch erwarten können, dass das eine effiziente Arbeit sein wird. Ich halte deswegen es für richtig, dass man einen kleineren Landtag macht, aber dann eben in einem gesamten Bundesland. Dann haben Sie die Möglichkeit, dass Sie wieder qualitative Arbeit in einem Landtag haben. Sie haben die Möglichkeit, dass Sie eine sehr starke Auswahl vorher haben, sodass also in der Hoffnung, die Besten setzen sich durch, eine hohe Qualität im Landtag ist. Und so wird es eben auch in der Verwaltung sein, in der Ministerialverwaltung und Ähnlichem. Also ich glaube, es wird den Menschen gut tun, dass man so ein großes Land hat. Und es wird der Qualität des Landes auch gut tun.
Was möchten Sie denn unternehmen gegen die Politikverdrossenheit? Was möchten Sie dafür tun, dass die Bürger mehr mitmachen können, sich mehr einbringen können?
Das tue ich schon. Ich versuche insbesondere jungen Menschen klarzumachen, dass ihnen es nicht egal sein kann, was passiert. Die meisten denken, Politik sei eine unwichtige Sache, mit der man sich nicht beschäftigen muss und wundern sich dann, dass sie selbst die Dinge nicht gestalten, sondern dass sie einfach gestaltet werden. Es sind so einfache Beispiele, wo Schüler gar nicht glauben, dass sie schon längst politische Haltungen haben, aber sie noch gar nicht leben. Also selbst wenn man schon für einen Fußballverein ist, hat man schon eine Haltung eingenommen und kämpft für etwas. Und meine Frage, wer ist Bayern-Fan, wird von meisten begeistert beantwortet. Und da gibt es schon die ersten Pfiffe und sage, okay, hier gibt es schon die ersten Meinungsverschiedenheiten. Die werdet ihr ja wohl irgendwo im Pausenhof überbrücken und zwar nicht durch Prügel. Also seid ihr auch in der Lage, Kompromisse zu schmieden, was der Sinn der Politik ist. Das heißt, ihr habt alles dabei. Ihr habt eine Meinung, ihr wisst, wie man Kompromisse schließt. Ihr müsst jetzt nur noch sagen, was ihr eigentlich wollt. Und dann kommt so die nächste Frage, wollt ihr eigentlich ein Schwimmbad in der Nähe haben oder eine Badegelegenheit? Dann sagen alle ja, und wieso sagt ihr das niemand? Woher soll der Politiker wissen, was ihr wollt? Ihr müsst doch irgendwann mal sagen, ich will was. Und bei vielen Dingen wissen sie das ja schon und sagen, und dann kann man dafür kämpfen. Das ist also durchaus möglich. Und dann kann man so langsam das Gefühl dafür wecken, mein Gott, ich bin ja gar nicht so verloren, ich kann das ja auch. Und ich glaube, Politikverdrossenheit hat viel damit zu tun, dass man glaubt, man hätte keine Möglichkeiten. Und ich glaube, viele unterschätzen sich da.
Wie erklären Sie sich denn den Bedeutungsverlust der großen Volksparteien?
Das ist im Wesentlichen durch die Politikverdrossenheit gekommen und die kommt meines Erachtens aus zwei Teilen. Erstens mal haben die Politiker ihre Vorbildfunktion verloren, sie benehmen sich auch nicht mehr so, das muss man ganz klar sagen. Und zum anderen sind die Dinge kompliziert geworden und die Sprache der Politiker ist kompliziert geworden. Wenn man versucht, sich auf der einen Seite korrekt auszudrücken und keinen Unsinn zu erzählen, dann läuft man Gefahr, dass man so kompliziert spricht, dass es niemand mehr versteht. Und wenn man die Dinge so einfach ausdrückt, dass es jeder, der sich mit der Materie noch nicht beschäftigt hat, auch gleich versteht, dann ist sie wahrscheinlich etwas verkürzt und nicht mehr ganz umfassend richtig. Und dazwischen liegt die Wahrheit. Das heißt also, man kann nicht nur plakativ reden, aber man sollte auch nicht nur Kauderwelsch reden. Und ich bin schon dafür, dass man wieder mit klaren Worten auch zeigt, dass man klare Haltungen hat, die dahinter stehen und die dann die Folge haben, dass man in der Sache dann diese Haltung eingenommen hat. Das wird vermisst, wir sind nicht transparent in unseren Gedanken und es kommt noch hinzu, dass wir manchmal den Eindruck erwecken würden, als ob uns das egal wäre, was der Wähler denkt, wir würden das einfach mal machen.
So, jetzt machen wir Folgendes. Ich lese Ihnen ein paar Thesen vor, das sind Halbsätze und Sie vervollständigen die bitte, ganz spontan. Ich stehe früher auf, weil...
Ich stehe nicht früher auf.
Ich wohne in meinem Wahlkreis, weil...
Das ist umgekehrt. Es ist mein Wahlkreis, weil ich da wohne.
Okay. Ich bin für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, weil...
Ich bin gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, weil ich nicht glaube, dass es zielführend ist.
Ich bin ein Familienmensch, weil...
Weil Familie etwas Wunderbares ist.
Ich bin für die Homo-Ehe, weil...
Das ist ein Ausdruck der Liberalität und Freiheit ist, für die ich stehe.
Ich bin für mehr Basisdemokratie, weil...
Ich glaube, dass die Menschen wieder mitmachen sollen und Demokratie lebt vom Mitmachen.
Ich habe zuletzt herzhaft gelacht, als...
ich Erwin Belzig im Fernsehen gesehen habe.
Ich würde mich am 22. September wählen, weil...
weil ich für eine klare Ausdrucksweise, für klare Kante und klare Linie bin.
So, und zum Schluss noch die Frage nach Ihrer Herzensangelegenheit. Wofür wollen Sie sich unbedingt stark machen? Was wollen Sie unbedingt durchboxen?
Das ist das Bewusstsein, dass Freiheit das Wichtigste ist, was die Menschen besitzen können. Wesentlich wichtiger als Sicherheit, wesentlich wichtiger als Wohlstand. Nur über die Freiheit kann man das alles erst erreichen und diese Denkweise, die unter die Menschen zu bringen, ist mein wichtigstes Ziel.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Veit Wolpert tritt an als Direktkandidat für die FDP im Wahlkreis Anhalt. Wer soll in den nächsten 4 Jahren in den Bundestag einziehen? Sie entscheiden es mit ihren Kreuzen zur Bundestagswahl am 22. September. Mein Name ist Matthias Marx. Ich hoffe, Sie können sich nun ein Bild von den Bewerbern im Wahlkreis Anhalt machen. In der nächsten Woche stellen wir Ihnen die Direktkandidaten im Wahlkreis Mansfeld vor.